NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. September 1515. Das überlieferte Geburtsdatum von Anna von Kleve.
An der Südseite des Hochaltars von Westminster Abbey, versteckt hinter einer Holzbank, ruhen seit dem 16. Jahrhundert ihre sterblichen Überreste. Anna von Kleve, die erste Königin von England aus deutschen Landen, hat bis heute einen wenig schmeichelhaften Ruf. Heinrich VIII., bekannt für seinen hohen Verschleiß an Ehefrauen unter gelegentlichem Einsatz von Enthauptungen, trennte sich von ihr, weil sie ihm zu hässlich war, heißt es. Doch so manche Geschichte rund um Anna von Kleve scheint eher der Fantasie als der Realität zu entspringen. Das gilt auch für ihre Geburt in Düsseldorf am 22. September 1515. Ein Datum, das bis heute in fast jedem Lexikon zu finden ist.
Es gibt keine zeitgenössische Quelle für dieses Datum. Es scheint einfach aus der Luft gegriffen zu sein.
So Historikerin Heather R. Darcy, die in den vergangenen Jahren für ihre Anna-Biografie die Archive durchsucht hat. Anna ist die Tochter des Herzogs von Jülich-Kleve-Berg. Zusammen mit ihren Geschwistern wächst sie in den Burgen und Schlössern ihres Vaters auf. Als Tochter eines konservativen Herzogs besteht Annas einzige Ausbildung im Erlernen von hausfraulichen Tätigkeiten.
Sie hat sticken gelernt, kochen, Haushaltsführung, sehr praktische Dinge. Ich bin mir nicht sicher, ob sie außer Deutsch noch andere Sprachen gesprochen hat. Einen Grund dazu hätte sie nicht gehabt.
Fremdsprachen, höfische Erziehung, Musizieren, Tanzen, Fehlanzeige. Denn dass eine Tochter des Herzogs von Jülich-Kleve-Berg einmal Königin eines fremden Landes werden könnte, damit rechnet niemand. Als Anna 1515 geboren wird, ist der 24-jährige Heinrich bereits seit 6 Jahren König von England. Eigentlich sollte sein älterer Bruder Arthur König werden, doch der stirbt als junger Mann. So besteigt Heinrich den englischen Thron und heiratet Arthurs Witwe. Seine erste von insgesamt 6 Ehefrauen. Heinrich ist ein selbstverliebter Monarch, der keinen Widerspruch duldet. Vor allem seine Frauen bekommen das zu spüren.
Aus der Ehe mit Heinrichs erster Frau, Katharina von Aragon, geht trotz vieler Geburten nur ein lebendes Kind hervor, Tochter Maria. Weil Katharina Heinrich nach über 2 Jahrzehnten Ehe noch immer nicht den ersehnten männlichen Thronfolger geschenkt hat, lässt er die Ehe gegen den Willen des Papstes annullieren und heiratet erneut.
Die Missachtung des päpstlichen Spruches und die Ehe mit Heinrichs zweiter Frau Anne Boleyn führen zum Bruch mit Rom und zu Heinrichs Exkommunikation. So gründet er seine eigene Kirche mit sich selbst als Oberhaupt, die Church of England. Auch Anne Boleyn bringt nur ein lebendes Kind zur Welt, wieder eine Tochter, Elisabeth. Nach 3 Jahren lässt Heinrich auch diese Ehe annullieren und seine Ex-Frau hinrichten. Angeblich habe sie ihn betrogen und Hochverrat begangen.
Nur wenige Tage nach der Hinrichtung von Anne Boleyn heiratet Heinrich Ehefrau Nummer 3, Jane Seymour. Nach 1,5 Jahren Ehe schenkt Jane ihm endlich den ersehnten männlichen Thronfolger, Edward. Wenige Tage nach der Geburt stirbt sie im Kindbett.
Nach dem Tod seiner dritten Frau will Heinrich erneut heiraten. Doch sein Chefberater Thomas Cromwell rät ihm dringend, diesmal nicht allein auf sein Herz und andere Organe zu hören, sondern eine politisch kluge Wahl zu treffen. Denn auf dem Kontinent braut sich etwas gegen ihn zusammen.
Zu der Zeit gibt es in Westeuropa 3 Herrscher, die ständig gegeneinander kämpfen. Heinrich den 8. von England, Franz den 1. von Frankreich und Karl den 5., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Mal waren sie Freunde, mal Feinde.
Als Franz und Karl 1538 einen Waffenstillstand vereinbaren, muss Heinrich einen vereinten Gegner fürchten. Umso mehr, als dem Papst der exkommunizierte englische König ein Dorn im Auge ist. Er wünscht sich einen heiligen Krieg gegen Heinrich und zählt auf die beiden katholischen Herrscher.
Heinrich war auf der Suche nach einem Gegengewicht zu Franz und Karl. Deshalb schien eine eheliche Verbindung mit einem deutschen Fürstenhaus recht attraktiv für ihn. Auch weil er so Kontakte zu den Protestanten im Kaiserreich herstellen konnte.
Der Blick von Heinrichs Berater Thomas Cromwell fällt auf das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg. Dessen junger Herzog Wilhelm hat gerade das strategisch günstig gelegene Herzogtum Geldern geerbt. Außerdem ist er verschwägert mit dem Führer des Schmalkaldischen Bundes, dem Zusammenschluss protestantischer Fürsten gegen die katholischen Kräfte.
Das ist der Moment, in dem die Botschafter von Heinrich VIII. An die Tür klopfen und sagen, hey, wir haben gehört, dass du zwei unverheiratete Schwestern hast. Können wir eine davon haben?
Doch politisch kluge Ehe hin oder her, auf keinen Fall will Heinrich die Katze im Sack kaufen. So schickt er seinen Hofmaler Hans Holbein, um die potenziellen Heiratskandidatinnen zu porträtieren. Heinrich entscheidet sich für die 24-jährige Anna. 1539 beginnen die Heiratsverhandlungen und Ende des Jahres reist die Auserwählte mit ihrem Gefolge nach England, um Heinrichs Frau zu werden. Der neugierige König reitet ihr entgegen, um sie zu überraschen, wie der Botschafter Eustache Chapuis berichtet.
Am Neujahrstag kam der König mit 5 der Seinen heimlich nach Rochester, alle verkleidet mit Kapuzenmänteln, damit sie nicht erkannt würden, und ging so in das Gemach hinauf, wo Lady Anna aus einem Fenster schaute. Plötzlich umarmte und küsste er sie, und sie war beschämt und wusste nicht, wer er war.
Über den Effekt der ersten Begegnung zwischen Heinrich und Anna sowie die Qualität ihrer Ehe ist in den meisten Geschichtsbüchern das Folgende zu lesen.
Üblicherweise wird gesagt, dass Heinrich bereits beim ersten Blick auf Anna so enttäuscht war, dass sie ihr nicht mal mehr seine Geschenke überreichte. Laut den am häufigsten zitierten englischen Quellen wurde die Ehe nie vollzogen, weil Heinrich sie nicht attraktiv fand.
Doch es gibt auch zeitgenössische Quellen, die eine ganz andere Geschichte erzählen.
Deutsche Quellen beschreiben Anna als eine gut aussehende Frau. Es wird berichtet, dass sie bei Hof freundlich empfangen wurde, dass sie ihre Pflichten erfüllte und es schien, als kämen Heinrich und Anna gut miteinander aus.
Trotzdem lässt Heinrich nur wenige Monate nach der Hochzeit die Annullierung der Ehe einleiten. Jedoch nicht aus persönlicher Abneigung, ist Biografin Heather R. Darcy überzeugt, sondern aus politischer Notwendigkeit.
Heinrich wollte nicht in einen Krieg gegen den Kaiser hineingezogen werden.
Kaiser Karl V. erhebt Anspruch auf das Herzogtum Geldern, das Annas Bruder Wilhelm kurz zuvor geerbt hat. Doch Wilhelm hat nicht vor, klein beizugeben. Im Gegenteil, er hofft nicht nur auf Unterstützung von Heinrich, sondern plant sogar, eine französische Prinzessin zu heiraten, um den König von Frankreich auf seine Seite zu ziehen.
Es wurde immer offensichtlicher, dass Wilhelm und der Kaiser auf einen Krieg um Geldern zusteuern. Und wenn Heinrich in einen Krieg gegen den Kaiser verwickelt worden wäre, wäre es sehr gut möglich gewesen, dass Karl V. In England einmarschiert. Nicht zuletzt, um England wieder zurückzuholen in den Schoß der katholischen Kirche. Das war der Grund, warum die Ehe annulliert werden musste.
Die Argumente, die Heinrich für das Annullierungsverfahren auffährt, erinnern verblüffend an Fake-News-Schlachten moderner Zeiten. Vom ersten Moment an habe er sich von Anna abgestoßen gefühlt und die Ehe deshalb nie vollziehen können, erklärt Heinrich. Außerdem habe es, während Anna noch ein Kind war, Verhandlungen über eine Heirat mit dem Sohn des Herzogs von Lothringen gegeben, die zu einem gültigen Ehekontrakt der beiden geführt hätten. Heinrichs Untergebene bezeugen ihm alles, was er will. Allen voran sein ehemaliger Chefberater Thomas Cromwell, der inzwischen beim König in Ungnade gefallen ist und im Tower sitzt.
Cromwell bestätigt die Annullierungsgründe mit seiner Unterschrift. Und weil er gerade erfahren hat, dass er geköpft werden soll, schreibt er noch am selben Tag mit zitternder Hand einen Brief, in dem er die angeführten Annullierungsgründe ausgeschmückt wiederholt. Er beendet den Brief mit »Ich bitte um Gnade, Gnade, Gnade«. Dieser Brief, den Cromwell schreibt, um seinen Kopf zu retten, sowie die anderen Dokumente des Annullierungsverfahrens, gelten bis heute als Hauptquellen für die Qualität der Ehe von Heinrich und Anna. Aber sie sind eben alle gezielt für die Eheannullierung geschaffen worden.
Trotz Brief und Unterschrift verliert Cromwell seinen Kopf. Und der König bekommt wie immer seinen Willen. Anfang Juli 1540, gerade mal 6 Monate nach der Hochzeit, wird die Ehe von Heinrich dem VIII. Und Anna von Kleve annulliert. Als Anna davon erfährt, fällt sie aus allen Wolken.
Sie brach zusammen, weinte und schrie, weil sie das einfach nicht erwartet hatte. Aber sie war eine ziemlich kluge Frau.
Anna bestätigt, vermutlich wieder besseres Wissen, die Rechtmäßigkeit der Annullierungsgründe und signalisiert Heinrich, dass sie keinen Ärger machen wird. Der König ist erleichtert und zeigt sich erkenntlich.
Heinrich ernennt sie zu seiner Schwester. Er schenkt ihr mehrere Paläste und Besitztümer und sorgt für sie.
Als Schwester des Königs ist Anna eine der höchsten Damen Englands. Der König besucht sie regelmäßig und ebenso regelmäßig ist sie zu Gast bei Hof. Glaubt man dem französischen Botschafter Charles de Marillac, so lernt Anna es schnell zu schätzen, dass ihr zum ersten Mal im Leben weder Ehemann noch Vater oder Bruder Vorschriften machen.
Madame von Kleve zeigt eine so freudige Miene wie nie zuvor. Sie hat eine sehr große Auswahl an Kleidern und verbringt ihre gesamte Zeit mit sportlichen und erquickenden Spielen.
Bei Heinrich läuft das Leben nach der Ehe mit Anna hingegen weniger erquicklich.
Kurz nach der Annullierung heiratet Heinrich seine 5. Frau, Catherine Howard. Die 17-Jährige ist sexuell sehr aktiv. Allerdings nicht nur, was den Geschlechtsverkehr mit ihrem 32 Jahre älteren Ehemann betrifft. Als Heinrich von ihren Liebhabern erfährt, lässt er sie nach knapp 1,5 Jahren Ehe köpfen.
Die folgende 6. und letzte Ehe Heinrichs mit Catherine Parr dauert 3,5 Jahre. Diesmal ist es Heinrich, der stirbt, mit 55 Jahren. Von starkem Übergewicht und zahlreichen Krankheiten gezeichnet.
Seine Kinder folgen Heinrich auf den Thron. Zunächst der 9-jährige Edward, nach dessen frühem Tod die Töchter Maria und schließlich Elisabeth, zu denen Anna ein sehr enges Verhältnis hat. Anna von Kleve überlebt ihren Ex-Mann und all seine Frauen. Sie stirbt mit Anfang 40 im Sommer 1557.
Wir wissen nicht genau, woran sie gestorben ist. Eventuell an Magenkrebs. In ihrem Testament hinterließ sie alles Maria und Elisabeth sowie ihren verbliebenen Verwandten in Deutschland. Und sie bedachte auch ihre Dienerschaft großzügig. Maria sorgte dann dafür, dass sie ein stattliches Begräbnis bekam.
Als einzige Frau Heinrichs des VIII. Wird Anna in der Westminster Abbey beigesetzt, der englischen Krönungskirche. Überlebt wird sie bis heute von den Fake News, die im Zuge des Eheannullierungsverfahrens im 16. Jahrhundert über sie verbreitet wurden. Heather R. Darcy.
Ich denke, dass viele Menschen sie bis heute für die hässliche Königin halten, die von Heinrich abserviert wurde.
Vor allem in England. Doch immerhin erinnert man sich dort überhaupt an sie, während Anna von Kleve in Deutschland heute kaum noch jemand kennt. Zaghafte Erinnerungsversuche gibt es allein an den Orten ihrer Kindheit, auf Schloss Burg bei Solingen und in Kleve, wo das lokale Stadtmarketing Keksdosen und Brillenputztücher mit ihrem Konterfei im Angebot hat. Dabei hätte es Anna durchaus verdient, dass man sich über das Keksdosendasein hinaus an sie erinnert.
Sie war ein sehr geistreicher Mensch. Und ich denke, dass sie es wert ist, nicht vergessen zu werden. Auch um daran zu erinnern, wie das Leben für Frauen früher war und wie leicht die Politik das Leben eines einzelnen Menschen so weitreichend beeinflussen konnte.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Anna von Kleve, die der Überlieferung nach am 22. September 1515 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.